Ja, vielen Dank auch an das Lobpreisteam, dass ihr uns in die Gegenwart Gottes geführt habt. Das Lied, was wir zum Schluss gesungen haben, ist im Wesentlichen das, was ich auch heute in meiner Predigt sagen werde. Also wenn du diesen Text noch so ein bisschen während der Predigt in Erinnerung hältst, dann wirst du merken, dass es genau das ist, worum es auch heute Morgen gehen wird. Ich möchte jeden Einzelnen ganz herzlich willkommen heißen, auch die, die uns von zu Hause zuschauen. Ich bin so froh, dass du da bist und jetzt schon die Gelegenheit hattest, ein Stück von dem zu erleben, was Gott tut. Gott möchte unsere Herzen berühren, Gott möchte uns begegnen, Gott möchte dir begegnen, Gott möchte in deinem Leben einen Punkt setzen und hineinkommen und hineinsprechen und er möchte dich verändern, dich verwandeln, einen neuen Menschen aus dir machen. Ein Menschen, der nicht nur auf seine eigene Kraft vertraut, der mit dem klarkommen muss, was uns so mitgegeben ist bei unserer Geburt, sondern da, wo Gott und Mensch zusammenkommen, da, wo Gott in uns hineinkommt durch seinen Heiligen Geist, da entsteht etwas Neues, ein neues Leben, sagt die Bibel. Das ist das ewige Leben. Und darum geht es und das wünschen wir uns heute Morgen. Dafür haben wir gebetet, dass du, dass sie das erfahren, das ewige Leben, nicht nur als ein einmaliges Ereignis, um zu sagen, so und jetzt ist alles gut, jetzt habe ich was erfahren, jetzt habe ich was erlebt, sondern etwas, das durch dein Leben hindurchgeht, was dein Leben trägt, was dein Leben ja beeinflusst, was in deinem Leben immer wieder Meilensteine setzt und du einmal merken wirst am Ende deines Lebens, ich habe mein Leben mit Gott gelebt, nicht nur für mich, sondern auch für andere und irgendwann mal ist es Zeit, dass wir Gott sehen, dass wir bei ihm sein dürfen für alle Zeit und darum geht es, dass Gott Menschen bereit macht, die alle Zeit mit ihm zusammen sind. Und ich bin so dankbar, dass wir immer wieder auch Rückmeldungen und Berichte hören von dem, was Gott tut. Wir haben auch in den letzten Gottesdiensten immer wieder Berichte gehört, wie Gott Gebete erhört, wie Gott nah ist, wie Gott hineinspricht in dein Leben, in mein Leben, wie Gott auch zu Hause hineinspricht in das Leben der Internetzuschauer. Und wir bekommen fast jede Woche Rückmeldungen von dem, was Menschen schreiben, auch da, wo sie Gebetsanliegen haben, Nöte haben. Und ich kann Ihnen zu Hause versichern, wir beten für das, was Sie uns schreiben. Und wir beten darum, dass Gott in Ihre Situation hineinkommt. Ja, wir stehen wieder mitten in unserem wunderbaren Jahresthema. Und es geht darum, eine Brille aufzusetzen, etwas zu sehen, was wir normalerweise nicht sehen können. Nämlich Gott möchte uns Augen geben und Dinge geben, Möglichkeiten geben, die wir als natürliche Menschen nicht haben. Als natürliche Menschen können wir bestimmte Dinge einfach nicht sehen. Sie sind für uns unsichtbar. Denk nur an den elektrischen Strom oder an radioaktive Strahlung oder überhaupt Strahlung, die aus dem All auf die Erde kommt. Du bekommst davon gar nichts mit, weil du keine Sinnesorgane dafür hast, keine Augen dafür hast und trotzdem sind diese Dinge da. Und manchmal gibt es Dinge, die wollen wir nicht sehen. Da sind Menschen um uns herum, deren Not oder deren Situation wollen wir nicht sehen. Manchmal können wir die Dinge nicht sehen. Und manchmal können wir sie sehen, weil Gott uns Augen gibt, die sehen können. Und jeder, der eine Brille trägt, weiß, wie gut diese Brille sein kann. Diese Brille kann dich vor Gefahren schützen. Und diese Brille kann dir ermöglichen, Dinge zu sehen, die eben ja deine Augen so nicht mehr sehen können. Und wer älter wird, merkt es, dass es mit dem Lesen dann auch irgendwann nicht mehr so klappt. Und dann bist du froh, wenn du im Dunkeln eine Lesehilfe hast, also ich zumindest, und das wieder lesen kannst, was ich vorher sehen konnte. Und Gott möchte nicht nur das. Er möchte nicht nur das wiederherstellen, was wir eigentlich sehen können müssten, sondern Gott möchte noch viel mehr geben. Gott möchte dir eine Fähigkeit geben, in das hineinzusehen, was er sieht. Und wir werden ein Stück heute wieder davon sehen. Es betrifft immer uns selber, es betrifft unseren Nächsten und es betrifft unsere Sicht auf Gott. Und die Frage ist einfach heute eine sehr einfache Frage: Wie lebst du? Christus lebte selbstlos, das ist meine Überschrift. Und meine Frage an uns heute Morgen ist: Wie lebst du und wie lebe ich? Ich möchte uns mitnehmen in den Urlaub, den wir hatten. Wir waren zusammen mit den Gorillex. Der Igor war ja 2 Wochen hier, oder also an 2 Sonntagen hier, und hat auch in der Woche eine sehr, sehr gute Botschaft an uns gehalten in einem Seminar. Und wir haben zusammen Urlaub gemacht am Bodensee und haben einfach Gemeinschaft gehabt und sind an dem letzten Sonntag, also vor einer Woche, in den Gottesdienst gegangen. Und wir stehen hier vor der Gemeinde, wo wir waren, in Konstanz. Und es ist vor dem Gottesdienst ungefähr, sagen wir, naja, eine gute Stunde, bevor der Gottesdienst beginnt. Und innen drin ist schon Leben. Und da sind auch Leute, die schon da sind. Und wir sind dann in das Foyer gegangen. Und im Foyer waren 50 Menschen etwa, ich habe nicht genau gezählt, sondern einfach nur mal geschätzt, die dort schon sich auf den Gottesdienst vorbereitet haben. Das waren alles Mitarbeiter der Gemeinde, aus dem Kinderdienst, aus dem Kaffeeteam, der Parkplatzordner, die Begrüßungsleute und alle, die irgendwo etwas beitragen. Die einzigen, die nicht dabei waren, war das Lobpreisteam und die Techniker, denn die waren schon viel früher da und die haben in der Zeit geübt und haben in der Zeit sich vorbereitet auf den Gottesdienst. Du konntest das hören, dass das Lobpreisteam schon fleißig aktiv war. Und das war nicht der erste Gottesdienst. Das war der dritte Gottesdienst an diesem Sonntag in dieser Gemeinde. Und diese Gemeinde, du hörtest das, dass derjenige, der zu den Mitarbeitern sprach, sagte, ja, wir sind eine große Gemeinde. Gott hat uns gesegnet. Aber in dieser Stadt leben so viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und deshalb haben wir heute diesen Gottesdienst. Deshalb haben wir heute diese Zeit miteinander. Und jeder darf sein Bestes geben, damit Menschen in eine Begegnung kommen mit dem lebendigen Gott. Damit Menschen eine Berührung haben mit Jesus. Da dachte ich so an uns und dachte an die Schwierigkeiten, die vielleicht der ein oder andere damit hat, einen zweiten Gottesdienst auf die Beine zu stellen. Aber ich darf dich trösten, ich habe mit dem Pastor gesprochen, dieser Gemeinde, und er sagte, der zweite Gottesdienst ist immer der schwerste. Da beginnt etwas in der Gemeinde sich zu verändern. Wenn eine Gemeinde kapiert hat, dass 2 Gottesdienste besser sind als einer, dann wird es für sie ein leichter Schritt sein, zu glauben, dass 3 Gottesdienste besser sind als 2. Und das ist nicht die einzige Gemeinde, in der wir waren, wo das so ist. Ich habe die Gelegenheit gehabt oder das Vorrecht gehabt, im Laufe so der letzten 15 Jahre, 20 Jahre in verschiedensten Gemeinden auf der ganzen Welt zu sein, in USA, in Sibirien, in allen möglichen Nationen und Zusammensetzungen. Und ich kann dir eins sagen, Gemeinden, die wachsen, Gemeinden, die in unseren Augen Erweckung haben, die arbeiten alle nach dem gleichen Prinzip. Soll ich dir das Prinzip verraten, wie die Gemeinde arbeitet? Hart, härter und noch härter für Jesus. Leidenschaftlich hingegeben und mit ganzer Kraft. Nicht mit so mal eben was dahin gemacht, sondern von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzem Einsatz. Ich habe euch berichtet von der Frau, die behindert war in dieser großen Gemeinde Church of the Highlands in Alabama. 27.000 Menschen, die sich jeden Sonntag in verschiedenen Gottesdiensten dort treffen. Der Parkplatz so groß, dass du ja hier ein riesiges Areal brauchst und Menschen darauf, die das den ganzen Tag machen. 4 Gottesdienste bei brütender Hitze. Und die Frau war behindert. Und sie sagte, ich tue diesen Dienst so gerne. Ich habe sie gefragt, warum sie die 2. Schicht macht. Sie sagt, ich tue das so gerne. Wir waren in Seattle bei Marcel, die eine Gemeinde inzwischen nach der anderen gründen. In den letzten 10 Jahren haben die, glaube ich, 15 Gemeinden gegründet in dem ganzen Umkreis dort. 4 Gottesdienste am Sonntag. Und das war für mich der Auslöser, zu glauben, dass auch 2 Gottesdienste bei uns möglich sind. Wenn so eine Gemeinde 4 Gottesdienste machen kann, dann können wir auch 2 Gottesdienste schaffen. Willow Creek, ICF, Gemeinden in Sibirien, Pensacola, wo wir waren, wo Menschen den ganzen Tag Ordner sind. Die Leute standen Schlange schon morgens, um in den Gottesdienst am Abend zu kommen. Und dort begleiten sie Menschen, die ihnen helfen, zur Toilette was zu trinken zu bekommen. Frauen und Kinder, denen es zu heiß ist in der Hitze Floridas, mitten im Sommer, die dann rein dürfen und die begleitet werden. Und die machen das jeden Tag. Und der Mann, mit dem wir sprachen, der kam gerade direkt von der Arbeit. Es war 5 Uhr und er sagte, ich mache das so gerne, weil ich tue es für Jesus. Und dann ist doch die Frage, willst du überhaupt so leben? Ich habe mich das gefragt in Pensacola, will ich das? Die haben ja jeden Tag Gottesdienst, jeden Abend. Ich habe gesagt, will ich das? Möchte ich jeden Tag so einen Einsatz geben für Jesus? Und ich glaube, die Frage ist berechtigt. Vielleicht fragst du dich das auch, warum sollte ich das tun? Warum sollte ich überhaupt so etwas machen? Und ich werde die Frage heute für mich beantworten. Wie du sie beantwortest, das ist deine Sache. Will Gott, dass wir so leben? Lebt Gott etwa selber so? Und wir haben so die unterschiedlichsten Gottesbilder. Die wenigsten davon haben ein Bild, was dem Bild der Bibel entspricht. Die meisten von uns haben schon in der Schule ein Gottesbild oder Gottesbilder mitbekommen, die so vielfältig sind. Und ich möchte uns heute mal einige Götter vorstellen. Das sind solche, die aus der griechischen Mythologie kommen. Und die siehst du da, die schweben auf Wolke 7 und die haben ein Leben in Luxus und in Langeweile. Die langweilen sich so sehr, dass sie sich untereinander bekriegen. Wenn du die griechische Mythologie kennst, dann weißt du, dass die Götter untereinander, ja, so miteinander gekämpft haben. Und die Griechen glaubten, dass diese Götter auf dem Olymp leben und wie in einer großen Hausgemeinschaft dort sind. Und da ging es eben nicht friedlich zu, sondern sie hatten Streit und darunter hatten dann die Erdenbewohner auch zu leiden. Die Götter suchten sich selber einen Schützling und haben gesagt, okay, denjenigen können wir vielleicht beschützen. Und zu deiner Information, die Armen und die Hilflosen und die Kranken, die waren nicht dabei. Die waren nicht bei den Schützlingen, sondern das waren nur die Reichen, die Guten und die Schlauen. Okay? Die haben sich um die gekümmert. Die Mächtigen und die Reichen fanden die Unterstützung der Götter und die Armen mussten sehen, wie sie klarkamen. Und die Götter haben sehr für sich selber gekämpft und gearbeitet und intrigiert, damit sie eine bessere Position hatten. Und selbst Zeus, der oberste dieser Götter, hatte immer wieder Sorge, dass ihm sein Platz streitig wurde. Und auch moralisch waren diese Götter alles andere als das, was wir uns so vorstellen vielleicht unter einem Gott. Sie lügen, sie stehlen, sie streiten, sie betrügen, sie intrigieren, sie verfolgen sich mit Eifersucht und Hass und sie verstricken sich ständig in aufregende Liebesgeschichten. Und wenn du so ein Gottesbild hast, dann sagst du natürlich, okay, diesen Göttern musste man ja opfern, diesen Göttern musste man ja dienen, diesen Göttern musstest du was bringen, da musstest du was leisten, damit diese Götter dir gnädig waren. Am besten wurdest du erfolgreich, reich und mächtig, dann hattest du die Götter auf deiner Seite und dann konntest du auch ja davon profitieren. Und so haben die Menschen das versucht und so versuchen es die Menschen heute auch. Vielleicht machst du es auch, dass du versuchst, dir die Gunst Gottes zu erwerben durch Leistung. Und ich darf dir sagen, das ist völlig aussichtslos. Funktioniert nicht. Denn es gibt diese Götter gar nicht. Das sind Erfindungen von Menschen. Das sind Erfindungen von Menschen, die sich in der Mythologie, in den Sagen und so weiter hineingetaucht haben und sich die Götter nach ihren Vorstellungen gebaut haben. Den Gott, den ich heute predige, der ist anders. Der Gott der Bibel ist anders als diese Götter. Dieser Gott hat keine Ego-Mentalität. Dieser Gott, der ist nicht an sich interessiert, der ist an dir interessiert. Der ist an mir interessiert. Egal, ob du arm bist, ob du etwas leistest, ob du etwas gemacht hast, geschafft hast, ob du jung bist, ob du alt bist, egal. Dieser Gott ist an dir interessiert. In der Bibel finden wir eine Begebenheit in Matthäus 20, wo zwei Mütter von Jüngern zu Jesus kommen. Und sie sagen, bitte, bitte, lieber Meister, sie haben sich sogar auf die Erde geworfen, bitte, gib meinen Söhnen einen Ehrenplatz im Himmel. Den einen lass zu deiner Rechten sitzen und den anderen zu deiner Linken. Was haben die anderen Jünger wohl gemacht, als sie das gehört haben? Haben die gesagt, ja, mach das, Herr. Oder was haben die gemacht? Was wisst ihr? Was steht in der Bibel? Die haben sich darüber aufgeregt und haben gesagt, was fällt denen ein, sich so in den Vordergrund zu drängen? Wir leisten genauso viel und wir wollen auch an diesem Ehrenplatz sitzen. Und Jesus hat dann geantwortet. Und diese Art, mit Gott umzugehen, diese Art, Gott zu dienen, entspricht absolut unserem Ego. Es geht ja um mich. Es geht ja darum, dass ich den besten Platz habe. In der Gemeinde, auf der Bühne hier, im besten Lobpreisteam mit dabei bin und irgendwo gesehen werde, dass Gott mit mir zufrieden ist. Dass Gott sieht, welche eine Leistung ich für ihn bringe und mir den Ehrenplatz gibt. Und der andere fragt sich vielleicht, was bringt mir das überhaupt? Warum soll ich Gott dienen und meine Freiheit beschneiden, meine Freizeit opfern und so eine Ego-Mentalität, die ist auch bei uns, bei mir, bei dir einfach vorhanden. Es gibt immer wieder die Frage, was bringt mir das? Diese Frage müssen wir heute mal, wenn ich jetzt so eine Pinnwand hätte, würde ich die mal da drauf schreiben. Diese Frage, was bringt mir das? Gott nachzufolgen, diese Opfer zu bringen, die diese Leute dort in Konstanz oder in anderen Gemeinden bringen und die manche auch hier in dieser Gemeinde bringen. Wir haben auch ein Lobpreisteam, was eine Stunde vor dem Gottesdienst anfängt. Wir haben auch ein Lobpreisteam, das zwei Gottesdienste normalerweise macht. Wir haben auch ein Küchenteam, das früh anfängt. Wir haben Beter, die das Ganze begleiten. Und wir haben so viele Kinderdienstmitarbeiter und. Ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, wenn du nicht dabei bist. Dann weißt du selber am besten, was du tust, was du einbringst. Und die Frage ist doch, was bringt dir das, so etwas zu tun? Und ich darf dir sagen, es kommt nicht auf die Menge deiner Leistung an, auf die Menge deiner Arbeit. Es kommt nicht darauf an, wie viel du machst, wie früh du aufstehst, wie hart du für Jesus arbeitest, sondern es kommt einzig und allein auf deine Motivation und auf deine Einstellung, auf dein Herz an. Gott sieht dein Herz an. Und da gibt es Menschen, die machen vielleicht weniger und deren Herz ist total dabei. Und ich darf dir eins sagen, Gott hat daran mehr Freude als an denjenigen, die sich krummlegen, die sich abrackern, die leisten, leisten, leisten und am Ende immer noch das Gefühl haben, ich habe nicht genug geleistet für Gott. Dann stimmt was mit deiner Motivation nicht. Die Frage ist doch, um wen geht es? Geht es hier um dich? Bist du der, der durch diese Leistung etwas empfängt? Oder geht es um Gott? Und geht es um die Menschen, die Gott lieb hat? Weißt du, auch Christen, die in der Gemeinde einen harten Dienst oder einen guten Dienst tun, die können diese Dinge aus falscher Motivation, aus falscher Einstellung machen. Und deshalb gibt es so viele, die ausbrennen. Deshalb gibt es so viele, die enttäuscht sind. Deshalb gibt es so viele, die empfindlich werden in ihrem Dienst, die Kritik mit Kritik nicht mehr umgehen können, deren Dienst zu einer Last wird. Und ich darf dir eins sagen, die Aufforderung Gottes ist nicht, dient mir, mit Jammern und Klagen und mit einer großen Last, sondern dient mir mit Freude. Dient dem Herrn mit Freude. Und du wirst nur Freude an etwas haben, wenn du es mit Begeisterung tust, wenn du es mit Hingabe tust, wenn du es mit Leidenschaft tust. Selbst wenn schwere Zeiten kommen. Weißt du, ich kann das vergleichen mit einer Ehe. In einer Ehe kommen schwere Zeiten. Punkt. Das ist einfach so. Das gehört zu einer Beziehung dazu. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit diesen schweren Zeiten um? Helfen uns diese schweren Zeiten, dass unsere Leidenschaft größer wird, dass unsere Liebe zueinander wächst, dass wir unsere Beziehung klären und auf ein festeres Fundament stellen als vorher? Bringt das etwas, um Menschen zusammenzubringen? So ist es auch mit dir. Vielleicht bist du gerade in einer Phase deines Dienstes, wo du sagst, ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Aber ich kann dir eins sagen, wenn du durch Prüfungen gehst und mit Leidenschaft und mit Hingabe am Werk bist, wird Gott dich darin segnen, Gott wird dir helfen, Gott wird dich aufrichten und stärken. Jesus gibt eine Antwort auf diese Bitte. Und er sagt, ja, eure Bitte kann ich gut verstehen und sie entspricht völlig dem gängigen Modell der Menschen, wie sie die Dinge sehen. Es geht ja um mich. Und Jesus redet jetzt nicht mehr über die Jünger. Jesus redet auch nicht mehr über die Frau. Er redet auch nicht mehr über die anderen, sondern er redet nur noch über sich und über das, was Menschen tun sollen als Nachahmer Jesu, als das, was Jesus ihnen vorgelebt hat. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen, heißt es in Matthäus 20, ab Vers 26. Wer unter euch der Erste sein will, soll euer Diener sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und es heißt in Matthäus 10, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer es aber für mich einsetzt oder für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Und Jesus sagt, ich habe mein Leben aufgegeben als Lösegeld für viele. Jesus sagt über sich selber, der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Das war seine einzige Mission auf dieser Erde. Das war alles, weshalb Jesus gekommen ist, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Und das ist Gott. Gott kommt, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Gott sitzt nicht im Himmel und macht sich einen schönen Tag, sitzt auf Wolke 7 oder kriegt überhaupt nichts mit, sondern Gott ist bereit, seinen einzigen Sohn zu geben, damit wir durch ihn leben können. Und die Frage ist doch, wenn wir das so lesen, da kommt Gott selber, der auf dem höchsten Thron sitzt, macht sich klein, wird Mensch und sagt dann allen Ernstes, ich bin gekommen, um anderen zu dienen. Was ist das für ein komischer Gott? Normalerweise musst du Göttern dienen und Gott kommt nicht und dient dir. Aber das ist die Botschaft der Bibel. Und vielleicht hörst du die heute zum ersten Mal. Wenn sie heute das erste Mal unter uns sind, dann möchte ich ihnen diese Botschaft mitgeben. Gott ist gekommen, um dir zu dienen. Gott ist gekommen, um sein Leben für dich zu lassen. Jesus ist gekommen, um für dich zu sterben und sein Leben zu geben, für dich, deine Familie und deine ganze Straße, deine Arbeitsstelle, für all die Menschen, die um dich herum sind. Gott geht es nicht darum, dass du ein Leben in der Erniedrigung führst, in der Enthaltsamkeit und in der Armut oder was auch immer. Darum geht es überhaupt nicht hier. Er sagt, wer der Erste sein will, soll euer Diener sein. Und die Frage ist, wie ist dein Platz oder dein angestrebter Platz? Und je höher dieser angestrebte Platz ist, den du hast, umso mehr darfst du dienen. Je mehr du dienst, umso mehr wird dieser Platz, den du vielleicht haben möchtest, in Reichweite kommen. Je mehr du anderen dienst und nicht dir selber, umso mehr kann Gott dir dienen und kann Gott dir helfen. Wenn du dich selber siehst und selber für deine Lebensplanung, für deine Dinge verantwortlich bist, dann wird Gott wenig Chancen haben, dein Leben zu lenken, dein Leben zu beeinflussen, dein Leben zu ändern. Er wird es dann können, wenn du ihm Raum gibst und sagst, ja, ich will dir dienen. Gott geht es hier nicht darum, dass wir so masochistisch uns aufgeben und dann uns selber quälen und schlagen und irgendwie sagen, ja, was bin ich für ein toller Mensch, dass ich so einfach und so arm lebe und so hingegeben lebe. Darum geht es überhaupt nicht. Der Paulus, der drückt es aus in Galater 2, Vers 20. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Diese Aussage ist eine Antwort auf den Liebesbeweis Jesu. Diese Aussage eines Apostel Paulus ist eine Antwort auf das, was Gott sagt. Ich liebe dich. Und Paulus sagt, ich liebe dich zurück, mein Gott. Und weil ich das tue, zeige ich dir das. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben zurück. Nicht mehr ich will leben, sondern Christus lebt in mir. Und wenn Christus in dir lebt, dann hat er ja Rechte, dich zu lenken, dich zu führen, dich zu leiten. Behauptest du von dir, dass Christus in dir lebt? Behauptest du von dir, dass Gott in dir ist? Dass du ein Nachfolger Jesu bist? Dann lass es durch deine Taten, durch deine Worte und durch deine Haltung sichtbar werden. Die Frage ist, wenn Jesus so gelebt hat, wenn Jesus so hingegeben gelebt hat, dann hat das einen Grund und ein Ziel. In Philipper 2, Vers 6, das was hier hinter mir zu lesen ist, geht es darum, dass Gott seine Größe und seine Herrlichkeit verlassen hat. Keiner von uns wird sich vorstellen können, wie es im Himmel oder vor dem Thron Gottes ist. Die Bibel sagt, alles, was wir hier sehen, die schönsten Dinge, die prächtigsten Dinge, die prunkvollsten Dinge, sind nicht ansatzweise so wie das, was uns im Himmel erwartet. Er sagt, was niemand sich vorstellen kann, was niemals jemand gedacht hat, was niemals jemand gesehen oder erlebt oder erfahren hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, die ihn suchen. Und aus dieser Herrlichkeit heraus kommt Gott und lässt seinen Sohn auf die Erde kommen. Was treibt einen Gott an, seinen einzig geliebten Sohn auf die Erde zu senden? Wo er nichts lieber möchte, als mit ihm zusammen zu sein und Gemeinschaft zu haben. Eine Ewigkeit sind Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Einheit. Und auf einmal kommt Gott und schickt seinen Sohn, der Vater schickt seinen Sohn auf die Erde. Sogar in einer solchen Weise, dass Jesus am Kreuz ausruft, Vater, warum hast du mich verlassen? Wir sehen hier, dass Jesus seine Rechte freiwillig aufgibt, dass er sein Leben freiwillig gibt, dass er nicht gezwungen wird. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte, heißt es im Vers 7, und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener oder wie ein Sklave. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Er hat nicht nur seine Herrlichkeit aufgegeben, sondern er ist für dich und für mich gestorben, ans Kreuz gegangen. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und das ist der Weg, auch für uns, den Ehrenplatz an Gottes Seite zu bekommen. Gott möchte dir einen Ehrenplatz geben. Aber das geht nur über diesen Weg, den Jesus gegangen ist. Jesus sagt, folge mir nach. Derjenige, der mir nachfolgt, ist nicht größer. Der Diener ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Habe ich gedient, sollt auch ihr dienen. Jesus zeigt uns, wie es geht. Und warum hat Gott das denn gemacht? Warum sendet er seinen Sohn? Warum gibt er alle seine Herrlichkeit auf? Jesus sagt uns, was ihn antreibt. Das ist der Vers, den wir in Verbindung mit dem Jahresthema haben, wo wir schauen wollen mit Gottes Augen, weil Jesus hier mit Gottes Augen schaut. Jesus schaut in die Menschenmenge und er sieht etwas, was niemand von den dabei Gewesenen je gesehen hat und was niemandem aufgefallen ist. Die haben nur die Menschenmengen gesehen, die Jesus zujubeln, die gesund werden, die geheilt werden, die seine Herrlichkeit erlebt haben, die gesagt haben, boah, ist das ein toller, der soll König werden, der soll über uns herrschen, der soll mal der Große werden. Und in Matthäus 9, 36 heißt es, und als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, und sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und hiermit fängt alles an. Dass ich mein Leben heute so lebe, wie ich es lebe, hängt direkt damit zusammen. Ich werde uns das gleich mal so ein bisschen erzählen, wie das bei mir war. Und Jesus sieht noch mehr. Er sieht nicht nur die Not. Jesus sieht die Dringlichkeit, Jesus sieht die Not und er sagt, das sind Menschen. Und wenn denen nicht geholfen wird, gehen die alle verloren. Die gehen in die Irre, die sind erschöpft. Das sind Menschen, die keinen Hirten haben und Schafe, die keinen Hirten haben, sind dem Tod geweiht. Punkt. Kannst du überall nachlesen, frag einen Schäfer, frag einen Hirten, der wird dir das bestätigen. Ein Schaf, was keinen Hirten hat, ist dem Tod geweiht. Und Jesus sagt, ich sehe da aber was. Ich sehe nicht nur diese Not, ich sehe nicht nur das Elend, sondern ich sehe da noch viel mehr. Und das hat auch niemand gesehen. Und er hat gesagt, die Ernte ist groß. Das ist ein weißes Feld. Diese Menschen sind alle reif. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist Arbeiter hinsenden, damit diese Menschen in ihrer Not zusammenkommen mit dem lebendigen Gott, mit Jesus. Sende Arbeiter, sagt er, betet darum, Gott, sende du Arbeiter auf dein Erntefeld, damit diese Arbeiter, diese Menschen zusammenbringen mit dem lebendigen Christus, dass beide eins werden, so wie er und der Vater eins sind. Wir sollen eins werden mit Jesus und in dieser Einheit, in diesem Hingehen und sagen, Jesus, ich habe gesündigt vor dir, ich habe dich abgelehnt, ich habe gedacht, ich komme ohne dich klar. Kann Gott in unser Leben hineinkommen. Er kann dich verändern. Der Geist Gottes kann in dich hineinkommen und einen neuen Menschen aus dir machen. Jesus machte die Augen nicht zu, sondern er sah die Nöte. Und er hatte eine Vision. Er hatte eine Vision, wie diese weiße Ernte eingebracht wird. Und er hatte Kraft des Heiligen Geistes, um diesen Dienst an diesen Menschen zu tun. Gott handelte aus Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 9. Weißt du, wenn jemand verliebt ist, dann tut er Dinge, die sind oft gewaltig. Und alle Eltern, die Söhne haben, die sich nie gewaschen haben, die wissen, was das bedeutet, eine Freundin zu haben. Und du erkennst auf einmal Dinge, tust Dinge, die sind unwahrscheinlich. Und du nervst andere, wenn du verliebt bist. Ja, du nervst die anderen, weil ständig redest du von deinem geliebten Menschen, dass manche schon sagen, boah, ich kann es nicht mehr hören. Aber wisst ihr, es hat etwas Ansprechendes. Du bist vielleicht im Moment genervt, aber viele Menschen sagen dann, ach, wäre ich doch auch so verliebt. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, meine Frau hat mich ab und an mal besucht in der Firma. Wir haben dann zusammen Mittag gegessen und dann waren auch Kollegen dabei. Und nachdem wir vom Mittagessen zurück waren, wir waren schon einige Jahre verheiratet, also nicht gerade frisch verliebt, sagte sie zu mir, ja, bei euch sieht man, dass ihr total verliebt seid. Und ich habe mich, und wir haben uns nicht besonders benommen, wir sind also in der, gerade auch in der Öffentlichkeit nie zudringlich oder dass wir uns da abküssen oder sonst etwas, sondern wir haben ganz normal miteinander gegessen und gesprochen. Und das löst was aus beim Menschen, wenn du verliebt bist. Und wenn du in Gott verliebt bist, löst das etwas aus bei den Menschen, die um dich herum sind. Es löst etwas aus, es bewirkt etwas. Entweder totale Ablehnung, dass sie sagen, diese Spinner, ne, die sind besoffen und so war das bei den ersten Christen, die sind besoffen und mit denen will ich nichts zu tun haben. Und andere haben gesagt, was müssen wir tun, um errettet zu werden? Diese Menschen haben eine Sehnsucht bekommen, auch das zu erleben, was diese verliebten Christen dort hatten. Und wenn Gott seine Liebe in dein Herz gibt, seinen Heiligen Geist in dein Herz gibt, dann ist die Liebe Gottes ausgegossen und du kannst die Liebe Gottes leben und nach draußen tragen. Die Frage ist, willst du das? Blockiert dein Ego die Liebe oder lässt du sie raus? Nimm du mal dein Ego, deinem Ego den Saft abdrehst. Die Bibel nennt das, dass wir uns unser Fleisch, unser Ego, unsere alte Natur kreuzigen. Ich soll immer sagen, nein, du kriegst nicht, was du willst. Das ist wie so ein bettelndes Kind, was ständig alles haben will. So kommt dein Ego zu dir und bettelt ständig. Mach dieses, mach jenes, das will ich jetzt und das will ich haben. Und wenn ich das nicht kriege, dann bin ich sauer. Und so ist unser Ego. Lass es doch mal verhungern. Lass doch dein Ego mal knöttern und lass die Liebe Gottes raus. Weißt du, Jesus hat diese Not gesehen. Und in meinem Leben hat es auch einen Moment gegeben, wo ich ganz neu die Not in unserem Land gesehen habe. Ich habe gesehen, dass viele Kirchen zumachen. Ich habe gesehen, wie sich Gemeinden streiten, wie kleine Gemeinden noch kleiner werden, wie frustrierte Pastoren mit mir reden, sagen, für meine Gemeinde gibt es keine Hoffnung. Wie Christen in der Gemeinde sitzen und rumjammern und sagen, die Welt ist so schlecht. Alles um uns herum wird schlimmer und schlechter. Und wir werden nur noch die kleine Herde sein. Du, ich darf dir eins sagen. Wenn etwas Zukunft hat auf dieser Erde, ja? Wenn etwas Zukunft hat auf dieser Erde, ist es die Gemeinde Jesu Christi. Weißt du warum? Weil Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich glaube nicht an diesen ganzen Blödsinn. Ich glaube nicht an dieses Gejammer und dieses, auch dieses, ja, wir können ja nichts tun. Und wenn Gott mal Erweckung geben würde, in so vielen Gebetsstunden höre ich das, dass Menschen sagen, ach, Herr, gib doch mal Erweckung. Weißt du, die nichts tun, wenn wir nichts tun, wirst du Gottes Arm nicht bewegen. Wir werden Gottes Arm dadurch bewegen, wenn wir das tun, was Jesus getan hat. Er ist hingegangen, hat den Menschen gedient, sie haben sein Wort gehört, sie haben seine Hände gespürt, die er auf sie gelegt hat. Sie haben erfahren, wie die Kraft Gottes durch ihren Körper floss, wie sie geheilt wurden, wie ihre Sünde vergeben wurde. Und das hat sich rumgesprochen. Und dann kamen noch mehr Menschen. Und bei denen hat er das Gleiche gemacht. Hat wieder die Hände aufgelegt, ist früh aufgestanden, ist in die Einsamkeit gegangen, hat zu seinem Vater gebetet. Und er war manchmal so müde und so fertig vom Dienst, dass er selbst bei diesem gewaltigen Sturm, der dort war, wo die Jünger alle Angst hatten, dass sie absaufen würden, dass er geschlafen hat. Ich darf dir eins sagen, Jesus hat hart gearbeitet für die Menschen, die verloren sind. Und ich habe solche Dinge in Deutschland gesehen, dass das passiert. Und ich sehe die Not. Sehe, dass wir nur im Promillebereich 3-4 Promille Menschen haben, die wiedergeboren sind. Und dann sind sie in den Gemeinden und zanken sich noch. Wisst ihr, was Gott tun muss? Gott muss die, die wiedergeboren sind, die, die hier sitzen, ganz neu in Brand setzen und sagen, hey, siehst du die Not um dich herum? Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Und vielleicht bist du dabei. Ich habe das gemacht. Ich habe gesagt, okay, Herr. Gott hat ja auch gesprochen. Er hat uns eine Vision gegeben, dass wir mehrere Gottesdienste haben sollen, dass wir weitere Gemeinden gründen sollen, dass in unserer Gemeinde Jugendliche und Kinder sein werden, dass in unserer Gemeinde so viele Dinge sein werden. Und manches davon erfüllt sich schon vor unseren Augen. Anderes sehen wir noch nicht. Und diese Vision vor Augen habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, lass uns noch einen guten Pastor kriegen und noch dieses und jenes, damit wir all diese Arbeit tun können. Und Gott hat zu mir gesprochen, hat gesagt, Michael, ich will nicht an erster Stelle irgendwie noch jemanden haben, ich will erstmal dich. Die anderen werden folgen. Und das krempelt mein Leben um. Das verändert mein Leben. Ist ja nicht so, dass ich vorher nicht viel in der Gemeinde gemacht hätte oder für das Reich Gottes. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich nebenbei so viel gemacht wie manch einer, der fest angestellt ist für eine Gemeinde. Aber ich habe gemerkt, Gott will mehr. Gott will nicht nur meine Freizeit, Gott will meine ganze Zeit. Und das ist mein Weg. Dein Weg kann anders sein. Und das kostet etwas. Dazu muss ich Opfer bringen. Und Menschen bringen nur Opfer, wenn sie die Not sehen und wenn sie die Vision sehen, wie diese Not gelöst werden kann. Sonst wirst du keine Opfer bringen. Warum solltest du das tun? Warum sollte eine Gemeinde in Konstanz 3 Gottesdienste haben, sich den ganzen Sonntag um die Ohren schlagen, wenn sie nicht sehen würden, wie verloren die Menschen sind und wenn sie nicht sehen würden, wie sehr der lebendige Gott diese Menschen liebt und durch sie, durch diese Gemeinde dort, in diesem Ort etwas tun möchte. Und das Gleiche gilt für uns. Das Gleiche gilt für Langenfeld. Gott möchte etwas tun. Und das bedeutet, dass ich bereit bin, am Sonntag 2 Gottesdienste zu haben. Und das ist für mich schwierig, immer noch schwierig, weil der Sonntag oft mein einziger wirklicher freier Tag ist. Noch bin ich hin und wieder in Unternehmen tätig und da gibt es auch nicht so viel Freizeit. Aber ich sage eins, Herr Jesus, du hast mich gerufen, du willst, dass ich das tue und ich tue das. Ich gebe meine Bequemlichkeiten auf, gebe finanzielle Sicherheiten auf, gebe Urlaubszeit auf, gebe so viele Dinge auf, aber ich möchte dir eins sagen, noch nie bin ich so begeistert und so überzeugt davon, dass Gott zum Ziel kommt, wie jetzt. Noch nie. Und das habe ich davon. Das habe ich davon. Ich habe nicht davon, dass ich Befriedigung darin finde, irgendwelche Dinge zu tun und dann sage, boah, das baut jetzt mein Ego auf, sondern ich weiß, Gott wird Menschen dienen und ich darf ein Teil davon sein, ich darf ein Stück helfen. Und wisst ihr, dann tut es mir schon weh, wenn ich dann das so höre und fühle mich auch manchmal so in meine bequemen Zeiten vielleicht zurückversetzt und dann Menschen sagen, naja, ich bin nur dafür oder für das. Und das mit dem, ach, das interessiert mich alles nicht, das spricht ja sehr über deine Haltung. Ich sehe dann deine Haltung. Ich bekomme sie direkt mit. Und mein Gebet ist, Herr, tu etwas an der Haltung meines Mitchristen. Tu etwas daran. Und das kann nur Gott tun. Das kann nur er bei dir tun. Ich kann heute nur, oder andere hier können nur Impulse geben, um dich dazu zu bringen, darüber nachzudenken. Und ich möchte uns die Augen öffnen für die Liebesagenda Jesu, für die Liebesagenda Gottes, auch für unsere Gemeinde. Und wenn du dich fragst, was kann ich tun, dann möchte ich dir sagen, was geschehen muss, damit du von deinem Stuhl aufstehst und sagst, ich werde Opfer bringen. Und zwar gerne, voller Freude. Also ich will das nochmal betonen, es geht nicht darum, dass jetzt Leute kommen und sagen, na gut, dann will ich auch mal was leisten, dann will ich auch mal was tun. Brauchst du nicht. Gott baut sein Reich mit oder ohne dich. Er baut sein Reich. Aber du darfst dabei sein. Du darfst ein Stück mitbauen. Ich darf ein Stück mitbauen. Wir können eh nichts tun, außer wenn Gott uns ruft. Und Gott hat so viel in dich hineingelegt. Gott hat dir Gaben gegeben. Und Gott möchte, dass diese Gaben zum Vorschein kommen. Die Liebesagenda Gottes ist, dass er jeden Menschen liebt. Dass er für jeden Menschen gestorben ist. Und dass er möchte, dass jeder dieser Menschen ihn kennenlernt. Die Kraft seiner Auferstehung, aber auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Und er möchte, dass diese Menschen, die das erlebt haben, hineinkommen in eine Gemeinschaft der Heiligen, in eine Gemeinschaft der Gemeinde, in eine Gemeinschaft, wo Menschen zusammen sind. Und dass sie in dieser Gemeinschaft ihre Gaben entdecken. Entdecken, was Gott für sie, für dich vorbereitet hat. Und dass du in den Dienst kommst. In den Dienst für ihn. Und dieser Dienst soll so gestaltet sein, dass durch diesen Dienst auch andere Menschen berührt werden. Dass dieser Dienst nicht nur nach innen gerichtet ist, sondern immer auch eine Sicht hat für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und diesen Dienst und diese Gemeinschaft und dieses neue Leben, das möchte Gott dir schenken. Und das ist der ganze Missionsauftrag. Wenn du den abkürzt vorher und sagst, wir sind zufrieden mit den Bekehrungen, das waren wir viel zu lange. Ich bin heute erst zufrieden, wenn Menschen auch den nächsten Schritt machen und den Schritt darauf und sagen, jawohl, ich habe mein Leben Jesus gegeben, aber danach folgen weitere Schritte. Danach kommen Schritte. Wir wollen eine Gemeinde sein, die einen Blick für diese Menschen hat. Eine Gemeinde sein, die eine Heimat ist für Menschen, die aus allen Nationen kommen. Die eine Heimat ist für Kinder, die keine Eltern haben. Eine Heimat ist für Menschen, die in ihrem Berufsleben so einsam und so kaputt sind. Vielleicht so viel bringen, so viel leisten, aber einfach merken, dass das nicht alles ist. Eine Heimat sein für Menschen, die gar keinen Beruf haben. Warum auch immer. Eine Heimat sein für Menschen, die krank sind. Eine Heimat sein für Menschen, die jung sind. Und eine Heimat sein für Menschen, die alt sind. Wir wollen, dass all diese Menschen, die in dieser Heimat sind, einen Dienst tun. Das ist Gottes Agenda für unsere Gemeinde. Und wir haben schon so viele gute Dienste. Aber Gott möchte noch viele neue, frische Dienste und Dinge hineingeben. Und wir möchten eine Gemeinde sein, die eine klare Ausrichtung auf Gottes Wort und auf seinen Missionsauftrag hat. Und wir möchten eine Gemeinde sein, die Menschen eine hervorragende Ausbildung gibt, um diesen Dienst Jesu tun zu können. Auch Menschen zu leiten und selber Menschen in diesen Dienst zu führen. Und was kannst du praktisch tun? Gott ist dabei, dir die Augen zu öffnen. Und einige von uns heute haben erleben das, dass Gott zu dir redet und dass du gemeint bist. Gib Gott deine Bereitschaft. Sag heute, hier und jetzt, Herr, ich bin bereit. Auch wenn nachher was anderes auf mich einstürmt, schreib dir das auf. Mach das zu einem festen Punkt. Sag, Herr, hier bin ich. Dann umgib dich mit Menschen, die auch so denken. Und umgib dich nicht mit Menschen, die dich von diesem Kurs abbringen. Es ist so gut, mit Menschen zusammen zu sein, die dieselbe Agenda haben und die auch wissen, Gott kann mich gebrauchen. Schau dir andere Gemeinden an, die das machen. Das hat mir auch sehr geholfen, einfach zu sehen, das geht, es ist möglich, in der heutigen Zeit, in dieser schlechten Welt, gute und große und starke Gemeinden zu bauen, die einen Einfluss haben in ihre Umgebung, die einen Einfluss haben auf Menschenleben, die einen Unterschied machen, die nicht nur darüber reden, dass es irgendwie einen Gott gibt, der irgendwie die Menschen liebt, sondern die diese Liebe hineintragen in ihre Umgebung. Und setze deine Zeit und deine Gaben ein. Weißt du, da fängt es an. Du musst nicht lange beten, Herr, wozu bin ich da? Das hat Gott schon in deine Genetik hineingelegt. Die Gaben, die du hast, sollst du einsetzen. Dient einander mit der Gabe, die ihr von Gott empfangen habt. Punkt. Und lerne, bau diese Gaben aus. und sei offen für Neues und für neue Menschen, die in die Gemeinde hineinkommen, und fang an, ihnen zu dienen. Und ich möchte euch aufrufen, das gerade auch im zweiten Gottesdienst bei God at 12 zu machen. Wir haben immer Gäste im Gottesdienst und immer werden Menschen gebraucht, die einfach nur mal guten Tag sagen, die einfach nur mal da sitzen und beten, die einfach nur mal vielleicht einen Kuchen backen und sagen, ich freue mich, wenn dieser Kuchen nachher gegessen wird und Menschen dadurch ins Gespräch kommen und Freude haben, die einfach nur da sind und vielleicht auf dem Parkplatz sind oder eine Begrüßung machen oder was auch immer. Und die Frage ist, was ist dein nächster Schritt? Was ist dein Schritt, den du gehen sollst? Dein Schritt, den Jesus dir heute vorlegt. Das kann sein, dass du dich taufen lässt. Alle diejenigen, die noch nicht getauft sind, möchte ich mal fragen, warum gehst du diesen naheliegenden Schritt nicht? Was hält dich davon ab, in den Tod Jesu Christi dich hineintaufen zu lassen und aufzustehen zu einem neuen Leben? Was hindert dich, dich einer Hausgruppe anzuschließen? Was hindert dich, eine Aufgabe anzunehmen? Was hindert dich, dich mit deinem Mann und mit deiner Frau zu versöhnen oder mit Menschen hier aus der Gemeinde, mit denen du im Streit lebst? Vielleicht ist das mal der nächste Schritt für dich, hier einmal Liebe zu zeigen und einmal zu sagen, ich diene dem anderen, indem ich um Vergebung bitte und vergebe. Was hindert dich, deine geistlichen Gaben einzusetzen, die Gott dir gegeben hat? Was hindert dich, Leiter zu werden und andere anzuleiten? Wenn hier heute Menschen sind, die dazu Ja sagen möchten, dann möchte ich für dich beten. Lass einfach aufstehen an deinem Platz. Darf schon das Lobpreisteam oder derjenige, der einen Musikbeitrag hat, nach vorne bitten. Ich werde für euch beten und lasst uns einfach zu Gott kommen. Du kannst aufstehen, du kannst deine Hand zu Gott entgegenstrecken, du kannst, was immer du willst, tun und sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin bereit, diesen nächsten Schritt, den du mir zeigst, zu gehen. Und vielleicht ist es auch einfach mal, Jesus kennenzulernen und mal zu sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Auch sie zu Hause. Heute ist der Tag des Heils. Heute können sie, heute kannst du Jesus begegnen. Herr Jesus, ich bete für alle diejenigen, die heute eine Entscheidung treffen, die heute sagen, ich will dir nachfolgen und ich will den nächsten Schritt gehen. Und ich danke dir, dass du der bist, der unsere Gebete hört und den Schrei unseres Herzens sieht. Herr, und auch ich bin niemand Gutes, sondern in mir wohnt nichts Gutes. Und alles das, was du hineingelegt hast, was in meinem Leben ist, kommt von dir. Es ist ein Geschenk Gottes. Und ich bitte dich, lege du heute, hier und jetzt Dinge in Menschen hinein. Deinen Heiligen Geist, eine neue Leidenschaft, den Mut, auch die Dinge durchzugehen, den Mut zu vergeben, den Mut, sich taufen zu lassen, den Mut, sich auszustrecken und erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, den Mut, auf die Kranken zuzugehen, mit ihnen zu beten, den Mut, die Armen zu besuchen, ihnen zu helfen, den Mut, vielleicht bei irgendeinen Dienst mitzumachen. Herr, du siehst alle diese Dinge, die die Einzelnen sich vorgenommen haben. Und ich danke dir, dass du da bist und dass du deinen Weg gehst mit uns. Ich preise dich und danke dir, dass du deinen Weg gehst mit uns als Gemeinde und mit mir und mit jedem Einzelnen hier. Und dass nichts und niemand uns trennen kann von deiner Liebe. Nichts und niemand uns abhalten kann, dir nachzufolgen, dem lebendigen Gott. Ich danke dir. Amen. Amen. Und wer noch?